Nun, vor dem ich das Thema ankündige für den heutigen Abend und den Text, möchte ich etwas sagen. In südlich Afrika ist eine Gemeinde. Und Gott begann zu wirken. Die Kirche füllte sich. Nach kurzer Zeit war nicht genug Raum in der Kirche. Alles war überfüllt. Es war eine herrliche Zeit. Sie haben sich gefreut, der Prediger, die Gemeinde dort, Kirchengemeinde. Sie dachten, Gott hat uns Erweckung geschenkt. Und dann nach einigen Sonntagen merkte der Prediger, dass da ein paar freie Stühle waren. Den Sonntag danach noch mehr. Den dritten Sonntag noch weniger Menschen. Dann hat er seine Ältesten, wie nennt man sie in der Schweiz? Vorsteher, Ältesten, Diakonen oder was in der Kirche? Die Vorsteher zusammengerufen, hat gesagt: Brüder, seht ihr, dass wir rückwärts gehen? Es kommen jetzt wenige, jeden Sonntag ein paar wenige Menschen. Er sagt: Wir versammeln uns nun jeden Morgen vor der Arbeit und beten zusammen, dass Gott wirken wolle. Und dann versammelten sie sich, jeden Morgen. Nach 2-3 Wochen kam einer der Vorsteher und sagte: Du, ich glaube, es ist besser, dass ein jeder für sich zu Hause betet. Nicht, dass wir zusammenkommen, das ist mit viel verbunden, wir müssen früher aufstehen und dann noch zur Kirche kommen. Und das ist ein Problem, wenn man zu spät zu Bett geht. Und Gott sei Dank, dass diese Prediger ein Rückgrat hatte. Es geben ja Fische, die heißen Jellyfish. Die haben kein Rückgrat, sind ganz weich. Nun, für einen Fisch ist das gut, aber nicht für einen Menschen. Und der sagte ihm: Du, jetzt, dass du das sagst, wir sollen zu Hause beten und nicht hier, machen wir es so. Wir versammeln uns zweimal am Tag. Morgens vor der Arbeit, nach der Arbeit, kommt zur Kirche und dann beten wir wieder. Das ist mir eine ernste Sache. Geistlich dürfen wir nicht zurückgehen. Jeder Geschäftsmann, jeder gesunde Geschäftsmann, der hat die Übersicht über sein Geschäft. Und wenn er spürt, es geht rückwärts, sagt er: Halt, da stimmt etwas nicht. Wenn wir doch so klug wären wie die Geschäftsmänner, dass wir auch in unserem geistlichen Leben das so machen würden, wie die, dass jeder dann und wann, wenn es auch nicht jedes Jahresende ist, mal die Bücher nehmen und sehen, wo stehen wir? Natürlich hat der Herr Jesus gesagt, die Kinder dieser Welt sind klüger als die Kinder des Reiches. Die Christen, entschuldigt bitte, sind die dummsten in der Welt. Die kann man an der Nase herumführen. Das sind Hampelmänner, geistliche Pantoffelhelden. Sie werden auch vom Wind hin und her geführt. Sie haben nicht was Festes und Starkes in sich. Die wehen herum mit dem Wind. Kommt er vom Norden, geht es zum Süden. Vom Süden geht es zum Norden. Sag, man kann das doch nicht glauben. Du warst doch der Mann, der mir dieses sagte, und heute sagst du mir das Gegenübergestellte. Ja, so sieht es in der Welt aus. Aber dieser Mann, der sagte, schaut mal, diesen Sonntag waren es weniger als letzten Sonntag. Es werden immer weniger. Bald sind wir wieder dort angelangt, wo es vor dem war. Dann muss ich wieder die Stühle predigen und mit den Stühlen sprechen. Sagt, lieber Mann, mach's bekannt unter den Vorstehern. Wir versammeln uns von heute Abend auf jeden Abend und beten, dass Gott wirken wolle, dass wir geistlich vorangehen. Nicht stillstehen, Stillstand ist Rückgang. Voran. Tatsächlich haben sie sich den Abend versammelt. Und dann beteten sie. Und der Prediger betete und sagte, Gott, greife du ein. Wir gehen in die verkehrte Richtung. Wir gehen rückwärts anstatt vorwärts. Belebe dein Werke. Und plötzlich war dieser Vorsteher, der vorgeschlagen hat, dass sie zu Hause beten. Ein jeder für sich zu Hause. War der wie vom Blitz getroffen. Und er weinte wie ein Kind, trotzdem er Mann war. Und sagte, Brüder, ich muss etwas bekennen. Mein Nachbar war sterbenskrank und hat mich kommen lassen und hat gesagt, du bist mir ein wahrer Freund in der Vergangenheit gewesen. Du warst mir solch eine Hilfe. Ich spüre es, dass es den Tod entgegengeht. Meine Frau kennt sich nicht so aus in meinem Geschäft. Ich habe nicht viel, ich habe nur einige Kühe und noch einige Sachen. Könntest du mir, versprichst du mir, dass wenn ich tot bin, dass du meiner Frau helfen wirst? Ihr beistehen, die Kühe verkaufen, alles regeln und das Geld auf die Bank tun, dass ihr geholfen ist. Ja, sagte er, das werde ich gerne tun. Tatsache, nach kurzer Zeit, nicht vielen Tagen, da starb er. Und dann hat dieser Mann die Kühe verkauft, alles geordnet, wie sein treuer Freund ihn gebeten hatte. Und als er alles zusammengebracht hatte, ging er zur Bank. Und als er dort war, kam ihm ein Gedanke, ach, ich kann ja auch so etwas von diesem Geld für mich nehmen. Wer sieht's? Schaut hin und her. Keine. Wird keine wissen, nur ich. Und dann hat er sich so etwas in seine Tasche gesteckt und das alles gemacht und zur Frau gegangen und hat gesagt, ich habe alles geregelt, wie dein verstorbener Mann mich gebeten hat. Und er sagt, Brüder, ich habe vor Gott gesündigt und gegen diese Frau und den verstorbenen Mann. Und gegen die Gemeinde. Ich bin ein Vorsteher. Ich bin ein Teil dieser Gemeinde. Aber da ist etwas in meinem Leben, was ich gemacht habe und habe es nicht bereinigt. Und ich bitte Gott, dass er mir das vergibt. Kaum hatte er fertig geredet, da kam der zweite Vorsteher und sagt: Brüder, auch ich bin Gott nicht treu gewesen. Da ist auch Sünde in meinem Leben. Und was geschah? Es ging durch die ganze Reihe der Vorsteher. Jede hat Sünden bekannt und sie bereinigt. Und am nächsten Sonntag war die Kirche zu klein. Da war kein leerer Stuhl. Einige mussten stehen. Liebe Freunde, kapiert ihr, wie es funktioniert, wie es wirkt? Wenn die Gemeinde eine lebendige Gemeinde ist, wenn die Christen wahre Christen sind, wird keine Sünde geduldet in unserem Leben. Der Heilige Geist ist Heiliger Geist, der die Sünde straft. Und die darf nicht geduldet werden in deinem Leben. Mit der musst du abrechnen. Und dann wirkte Gott weiter. Wir sagen, ach, die Menschen haben kein Interesse und es ist ja jetzt auch schon zu kalt und dieses und jenes sind so beschäftigt. Das sind alles Münchhausen-Geschichten. Die Wahrheit ist die, Gott ist ein heiliger Gott und er will, dass auch wir heilig sind und dass nichts Unreines geduldet wird in unserem Leben. In der Bibel, die Bibel ist voll von dem. Im Alten Testament und im Neuen Testament, wo Gott das ganze Volk, die ganze Gemeinde gerichtet hat, wegen die Sünde eines Menschen. Jung oder alt, was verkehrt ist in Gottes Augen, darf nicht geduldet werden in unserem Leben. Und möge Gott schenken, dass der heutige Abend dazu dient, dass Gott zu uns redet, wenn da was ist, mit dem wir noch nicht abgerechnet haben, dass das heute Abend geschieht. Wenn da etwas ist, was nicht stimmt in Gottes Augen, dass wir unser Leben mit Gott ins Reine bringen. Dann werden wir gesegnet, dann werden wir zum Segen und dann kann Gott wirken. Warum, weiß ich nicht, aber ich fühlte, vor dem ich beginne, soll ich euch dieses sagen. Und ich hoffe, dass es nicht auf taube Ohren gefallen ist. Wenn das so ist, komm bitte nach der Versammlung und sag: Elo, was hast du gesagt? Ich bin bereit, mit dir allein zu gehen ins Kämmerlein und dir die Geschichte wieder ausführlich zu erzählen. So dass ein jeder kapiert, worum es ist, geht und dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes Gottes sind. Wir können das uns nicht leisten, dass in diesem Jahrhundert, neuen Jahrhundert, wo wir leben, dass da etwas ist in unserem Leben, das den Geiste Gottes im Wege steht. Auf keinen Fall. Das muss bereinigt werden. Nun, das Thema für den heutigen Abend ist etwas, was uns allen angeht. Man kann über Sachen predigen, was die Frauen angeht oder die Männer oder Kinder. Aber das Thema für den heutigen Abend geht einen jeden an. Nur bei dem einen ist es schon näher als bei dem anderen. Es gibt natürlich Sachen, die uns nichts angehen. Gar nichts. Ob wenn wir über den Mond sprechen, eine Mondreise, dann wird der eine sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich je dahin komme. Und so weiter. Wenn ein Flugzeug sitzt und dann kommen sie und sprechen über die Schwimmwesten, ah, das geht mir nichts an, das wird wohl nicht stürzen. Einige Sachen gehen uns nicht an, aber dies geht uns allen an. Und diese Sache, die ist relevant für einen jeden, ist es eine Sache, mit der er rechnen muss. Und was ist das? TOD, Tod. Ja, sagt der eine, was für ein Thema ist das, über den Tod zu reden? Ach, wer will sich damit befassen? Aber es ist eine Tatsache. Die Bibel sagt, es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Jeder muss sterben. Jeder. Und wenn wir auch eine Herztransplantation hatten, ein Herz, neues Herz, und der Crispana, der neulich gestorben ist, uns ein neues Herz gegeben hätte, wären wir schon vielleicht längst tot. Wir versuchen alles, unser Leben zu verlängern. Aber schlussendlich ist der Tod. Und der Chris Barnard war ein Mann der Frauen. Das ist ja natürlich nicht ein gutes Gerücht. Er war Pfarrsohn. Der Vater war ein Pfarrer. Die sind arm groß geworden, ohne Schuhe zur Schule gegangen. Lumpen getragen. Aber es ist selten, dass Gott Kinder der Prediger segnet. Wenn es auch oft sehr unartige Kinder ist. Was sagt das Sprichwort? Mülles Vieh. Und Pfarrkinder gedeihen selten oder nie. Aber in Amerika haben sie ja das Who's Who. All die Eliten. Da haben sie das nachgeforscht. Eine aus alle 400 Ärzte, Kinder der Ärzte, ist in Who's Who gekommen. Eine aus 700. Andere ein aus 200. Rechtsanwälte und so weiter im Who's Who. Aber eine aus 7 Pastorenkinder ist im Who's Who. Seltsam. Und viele von den Predigern sind nicht mal bekehrt. Sind Theologen. Aber wir haben kein richtiges Verhältnis mit Gott. Aber weil sie die Bibel in der Hand haben und sozusagen das Wort Gottes gebrauchen, segnet Gott ihre Kinder. Seltsam. Seltsam, die Menschen können es nicht begreifen. Eine aus 7, wo es bei den anderen eine aus Hunderten ist. Gott segnet es, wenn man Gebrauch macht von seinem Wort. Nun, Tod. Der Barnard ist auch gestorben. Seine älteste Tochter ist 51 Jahre alt. Oder soll ich lieber sagen, eine seiner Töchter. Die jüngste ist 4 Jahre alt. Die 51-jährige Tochter, die sagt, mein Vater ist von der Einsamkeit gestorben. Kann man sich nicht denken. Weltberühmt, hatte viele Frauen, hatte alles, wonach wir uns sehnen können. Aber sie sagt, er war einsam und verlassen. Wie unser Bruder Hans hier sagte, Kolle, wir können Religion haben, wenn wir aber nicht Gott haben, sind wir einsam. Dann sind wir einsam und verlassen. Aber möge Gott schenken, dass wir nicht so in den Tod gehen und in die Ewigkeit. Nun, wir haben eine Reise unter uns, haben in Paris begonnen, dann in Holland und so sind wir kreuz und quer durch Europa gereist. Gestern Abend, als wir hier ankamen, oder besser gesagt heute Morgen früh, da fühlte ich mich wie ein 80-, 90-jähriger Greis. Ich sage, ich bin schon so steif und müde. Und ich jetzt schreibe, als ob ich zittere, bin müde, hab denn auch den Text runtergeschrieben. Es sollte Psalm 90, Vers 12 sein. Und dann habe ich geschrieben, Prediger 90. Glücklicherweise, vor dem ich hier reinkam, habe ich noch geschaut. Ich sage, was ist das denn, Elo? Prediger 90. Das gibt es gar nicht in der Bibel. Ja, wenn man müde ist und auch da müde wird, dann stimmt's. Nun, wenn ich einen Fehler mache und sage etwas, dann versteht das Müdigkeit. Korrigiere es nur, dann freue ich mich. Nun, der Tod ist das Thema. Jeder von uns muss sterben, ob wir wollen oder nicht. Leider wissen wir die Zeit nicht. Oder vielleicht ist es auch gut, dass wir sie nicht wissen. Hängt davon ab, wie man es anschaut. Psalm 90, Vers 12. Der Mann Gottes, Mose, der betete und sagte, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Macht das denn einen Menschen klug? Ja, die Bibel, die sagt so. In Psalm 39, Vers 5 sagt David, Herr, lehre mich, dass es ein Ende mit mir haben muss, so dass mein Leben ein Ziel hat. Lehre mich bedenken, dass mein Leben ein Ende haben muss, auf dass mein Leben ein Ziel hat. Wenn wir nicht mit dem Tod rechnen und das mal das Ende kommt, dann haben wir kein Ziel. Und ein Mensch, der kein Ziel hat, der irrt umher wie ein Schaf oder eine Kuh, der ist die Kühe auf dem Felde gleich. Wir müssen ein Ziel haben, worauf wir schauen, worauf wir zielen, und wohin wir gehen. Der Tod. Vor vielen Jahren kam ich einen Anruf in Südafrika auf der Missionsstation, dass in der Freistadt Südafrika ein mitteljähriger Mann Krebs hat und schon sehr weit ist. Nicht mehr lange leben wird, hat aber noch kleine Kinder. Und dann baten sie, Erlo, kannst du nicht schnell hingehen und den Menschen beistehen? Gut, ich sagte, ich komme. Wir hatten das Missionsflugzeug, gingen hinein und flogen hin. Mussten ein paar Stunden fliegen. Und unterwegs habe ich dann gesagt, Herr, wenn ich den Menschen sehe, was soll ich ihm sagen? Wie soll ich ihm trösten? Ich will den Mann Mut machen. Trösten, die es mir gesagt haben, waren sehr traurig und ein trauriges Bild gemalt. Was muss ich nun tun? Was soll ich sagen, wenn ich da ankomme? Und habe dann über Nacht gedacht. Und als ich dort ankam, war die Krankenschwester schon bei der Tür, war sehr freundlich, hat mich hineingenommen, gleich zu diesem Mann geführt. Und als ich bei ihm war und vor dem ich den Mund aufmachte, da sagte, du, ich will dir was sagen. Wir Krebskranken sind Gottes auserwählte Volk. Das hatte ich noch nie gehört vor dem. Er sagte, wir Krebskranke, das will ich dir sagen als Prediger. Wir, die wir an Krebs leiden und denen gesagt worden ist, du hast Krebs, du wirst sterben, sind Gottes begnadigte, gesegnete, auserwählte Menschen. Er sagt, du bist gesund, du weißt nicht, wann du sterben wirst. Kannst zurückfliegen, stürzt im Flugzeug, bist du tot. Er sagt, aber wir sind angekündigt worden, dass wir Krebs haben. Wir können unseren Sinn und Verstand nun von ganzem Herzen auf Gott richten. Oh, sagte ich. Ich brauchte den Freund nichts zu sagen. Da habe ich gesehen, der Tod macht klug. Der Tod gibt uns ein Ziel. Er sagt jetzt, womit ich beschäftigt bin, ist nur eines, dass ich in rechter Stellung zu Gott bin, dass ich das rechte Verhältnis habe. Ich kann mich auf den Tod vorbereiten und mich damit beschäftigen. Asaf, der Mann Gottes, im 73. Psalm, der sagt, ich bin fast geglitten. Ich war auf Glatteis. Fast bin ich gefallen. Als ich sah, wie es den Gottlosen so gut geht. Die fragen nicht nach Gott, die genießen das Leben, spendieren ihr Geld, haben Freude an Sachen. Er sagt, fast wäre ich geglitten und gefallen. Er sagt, bis ich in das Heiligtum Gottes ginge und sahe, was ihr Ende ist. Sagt, da gingen mir die Augen auf, wie schrecklich die sterben. Wie schrecklich die sterben, sagte das schon auf dieser Reise. Sehr oft denke ich, ach, wenn ich mal Pause haben könnte mit dem Predigen und nur die Menschen alle, zu denen ich predige, mit mir nehme, wenn ich die Sterbende besuche. Das ist eine Lektion. Das ist eine Predigt. Um die zu sehen, wenn die sterben. Bei einigen ist es ein Vorgeschmack der Hölle. Bei anderen ein Vorgeschmack des Himmels. Unsere verstorbene Großmutter, war es die, meine Brüder können mir sagen, die sagte, wie du lebst, so stirbst du. Sagte sie in der plattdeutschen Sprache. Wie du lebst, so wirst du sterben. Schrecklich ist, wenn man in den Tod hineingeht, ohne Ziel. Man weiß nicht, wohin. Dann ist man so wie die eine Beauty Queen, das wisst ihr ja. Ein talentvolles Mädchen. Es gibt einige, die sehr begabt sind und was, ich las gerade, dass der Bush eine Kollegin hat, ich glaube für Security, eine Negerin. Ich dachte, was, wie kommt er dazu? Und dann las ich, dass sie schon mit 26 Jahren Professorin war. Eine ganz, ganz kluge Frau, sagen sie. Und es gibt solche Menschen, die sehr, sehr begabt sind und klug und talentvoll. Aber wenn Gott fehlt in unserem Leben, dann ist eine traurige Sache. Und wenn wir nicht auf ein Ziel haben in unserem Leben, dann sind wir wie die Narren. Ohne Ziel zu leben, ist eine schlechte Sache. Nun lesen wir davon auch im Prediger 7. Darum habe ich wohl Prediger 90 geschrieben. Prediger 7 heißt es, es ist besser, in das Klagehaus zu gehen, als in das Trinkhaus. Besser in das Klagehaus, in eine Leichenhalle oder zu einer Beerdigung, als in das Trinkhaus, in die Kneipe, in eine Bar, wo man lacht und fröhlich ist und saufen kann. Besser in ein Klagehaus zu gehen, als in das Trinkhaus. Das Herz der Weisen ist im Klagehaus. Das Herz der Narren im Hause der Freude. Im Hause der Freude. Das Herz der Narren. Was sind wir wohl, Narre oder Kluge? Warum ist es besser, in ein Klagehaus zu sein, traurig, betrübt, betroffen, als in einem Freudenhaus, in einer Party? Ich habe hier dieses Magazin, diese Zeitschrift, die Bunte, mitgebracht. Denn hier in der Mitte ist ein Bild vom Oktoberfest bei München. Wer kennt das nicht? Ich war mal dort und war erstaunt, dass Frauen solch einen großen Krug Bier trinken können. Ich habe natürlich an was anderes gedacht. Verzeiht doch, ich habe gedacht, wenn Sie diesen großen Krug Bier trinken, wie oft müssen Sie denn zum WC? Habe ich gedacht. Mit so viel Flüssigkeit im Leib, da ist die Blase ja viel, viel zu klein. Gut, wenn Sie noch dahin kommen und sich nicht unterwegs beschmutzen. Da ist auch ein Bild. Von weit weg werdet ihr gar nicht es erkennen können. Einige halten die Hände hoch. Sie sagen, es ist das größte Freudenfest der Welt. Das größte Freudenfest. Nun sagt die Bibel uns, um zu einer Beerdigung zu gehen, zum Klagehaus, ist viel besser als zum Freudenfest nach München, Oktoberfest. Die beide Freudenparty sind, nennt die Bibel die Narren. Nun, liebe Freunde, seid nicht entsetzt. Wir sind nun hier versammelt und wollen uns gegenseitig helfen. Es nützt nichts, dass wir uns Honig um den Bart schmieren und Freude gegenseitig bereiten. Lasst uns mal die Wahrheit ins Auge sehen. Denn wenn man stirbt, ist eine andere Sache. Die Zulu sagen, rede die Wahrheit wie ein Sterbende. Dann kommst du am weitesten. Nun war die Frage hier, nachdem die Türme geplatzt und verbrannt sind, zu Schutt und Asche geworden ist, kann man noch Partys feiern. Die wichtigen, hohen Elitenmenschen der Welt, die fragen, kann man noch Partys feiern? Jetzt gerade, wo sie mit Schutt und Asche sind, oder auch in der Zukunft, bei solch einem Geschehen, das zeigt doch, dass es die Menschheit so etwas geschüttelt hat. Da sagen sie, können wir noch Partys feiern? Hier ist ein alter Mann. Wenn ich ihn anschaue, denke ich, der lebt nicht mehr lange. Der sagt, das Leben muss weitergehen. Natürlich müssen wir noch Partys feiern. Das Leben muss weitergehen. Hoffentlich denkt er auch am Jenseits. Pro und Con. Einige sagen, nein, das sollte stoppen. Andere sagen, nein, weitergehen. Einige sagen, ja, jetzt, momentan, sollten wir stoppen. Aber dann später wieder anfangen. Leider vergisst man das. Die Welt hat es nun live gesehen, wie es geschehen ist. Und einige haben tatsächlich Angst. Nun, als ich heute Nachmittag las, da sagt, ach, nun kann ich die Europäer verstehen, weil die solche Angst haben. Weil der Bin Laden gesagt haben soll, wenn Amerika uns angreift, dann tun wir etwas. Wir haben unser Netz weltweit. Und wir werden chemische und biologische Giftstoffe gebrauchen. Er sagt, wir müssen die Säulen der Zivilisation der Welt zerstören. Der hat wohl Großes auf dem Plan. Nun kann man verstehen. Tatsächlich gibt es solche Sachen. Man braucht ja nur Wasser ins... ich hoffe, hier sind keine, die schlaflose Nächte haben. Dann höre ich lieber auf. Einige, wenn sie zu Bett gehen, gucken sie erst mal auf dem Bett, ob da nicht ein Spuk ist. Ja, sei wie der Professor. Der ging zu Bett und da raschelte es unter das Bett. Er zog gerade seine Schuhe aus. Er sagt, wer ist unterm Bett? Und da sagt der Verbrecher, keine. Da sagt er, ach, ich hatte gedacht, ich habe jemand gehört. Und dann macht er weiter. Ja, so können die Professoren sein. Aber das bringt manche zum Nachdenken jetzt. Was, wenn diese Bin Laden so tut? Sie wissen jetzt nicht, wo er ist. Vielleicht wäre die sicherste Stelle für ihn Südafrika. Wir haben 300.000 Moslems in Südafrika, in einem Volk mit 40 Millionen. Und die regieren das Land. Denkt euch mal. Die regieren das Land. Die Moslems. Und unser Mann, der Mann ist von unserer First Lady, der liebt die Muslims. Ich habe nicht gesagt, wer er ist. Können Sie sich das ausdenken, wer der ist? Der Mann von unserer First Lady. Der sagt, oder der neigt sehr zu den Muslims. Und die Moslems haben schon vor einigen Jahren gesagt, Afrika wird die größte Revolution erleben. Afrika wird muslimisch. Das sagen sie. Aber sie wollen nicht nur Afrika, sondern auch ganz Europa und die ganze Welt einnehmen. Nun hier die Klugen.
Kann man noch Partys feiern?
Es wäre interessant, hätten wir noch Zeit, dann würden wir mal hier anfangen und gehen durch. Eure Meinungen zu hören. Kann man noch Partys feiern? Im Lichte von dem, was geschehen ist. Es war keine kleine Sache. Die Menschen, die dort waren, die schlafen, einige schlafen bis heute noch nicht. Die sagen, es war wie die Hölle. Das war solch eine Glut. Andere sagen, es war wie Sodom und Gomorra. Eine schlimme Sache. Viele wurden in den Tod gestürzt und alle, die gesprungen sind, da lagen so viele Leichen auf dem Boden. Sie sagen, es war einfach ein dumpfer Ton, wenn der Leib auf den Boden fiel. So viele Leichen, dass einige Autos über die Leichen gefahren sind. Sie mussten, weil war kein anderen Ausweg. Der Tod. Nun, wie wir umkommen werden, wissen wir nicht. Aber der Tod ist gewiss. Damit müssen wir rechnen. Ich rechne auch schon damit. Oft denke ich an das Wort, das Leben wird 70 Jahre. Dann sage ich, oh Elo, dann hast du aber jetzt eine kurze Zeit. 3-4 Jahre. Wenn es hochkommt, 80 Jahre. Aber der Mann Gottes, Mose, hat mit 80 Jahren seinen Dienst begonnen. Und Kaleb war 85 und er sagt, gib mir die stärksten Gegner. Ich bin noch so stark, wie ich war, als ich 45 war. Aber so fühlte ich gestern Abend nicht. Nun, Hiskia, der König Israels, Juda. Gott sandte seinen Propheten zu ihm und er sagte, der Prophet Jesaja, Hiskia, mache dich bereit. Schicke dein Haus, bestelle dein Haus. Du wirst sterben und nicht gesund werden. Er war todeskrank. Und als er die Information bekam, die Nachricht, hat er sich gewandt zur Mauer, zur Wand und hat bitterlich geweint und zu Gott gefleht. Der König Hiskia. Der Prophet Jesaja war noch nicht halb aus der Stadt gegangen. Da sagt Gott zu ihm, Jesaja, geh zurück zum König und sage ihm, ich habe seine Tränen gesehen und seinen Schrei gehört. Wie wunderbar, dass es einen im Himmel gibt, der unsere Tränen sieht und der unseren Schrei hört. Der kleinste Wunsch des Herzens vernimmt er. Da ist keine Träne, die vergossen wird, die er nicht sieht. Und er sagt, gehe zurück zu ihm und sage ihm, ich werde ihn heilen. Er wird noch 15 Jahre leben. Ich werde sein Leben verlängern. Oder sage ihm, ich werde sein Leben verlängern. Und dann ging Jesaja zurück und ging zu ihm und sagt, Gott hat mich gesandt, dir zu sagen, er hat dein Gebet erhört. Du wirst nicht sterben, du wirst leben und ganz genesen. Und tatsächlich, das Wunder geschah und der Hiskia wurde gesund. Nach nicht langer Zeit hat der König von Babylon davon gehört. Wir können in der Bibel lesen, sein Name, Nachname war Baladan. War vielleicht Er war nicht Moslem, aber von derselben Rasse.
Der sandte seine Fürsten
nach Jerusalem.
Sagt, wir haben von dem Wunder gehört.
Der König Hiskia war todkrank und er ist geheilt worden. Geht hin und fragt, wie es geschehen ist.
Dann kamen sie zu ihm und sagten dem König, hier sind Männer, Fürsten aus der Ferne von Babylon. Die haben von dem Wunder gehört und sie wollen dich sehen. Und der König war hoch erfreut. Das bringt sie herein.
Und als sie hineinkamen, sagten sie ihm, warum sie gekommen waren, worum es ging, dass ihr König aus Babylon sie gesandt hatte.
Und der König Hiskia zeigte ihnen alles. Er ging durch sein ganzes Haus. Er hat ihnen alles gezeigt, was er hatte.
Sogar seine Armeesachen.
Alles ist nicht gar nichts, was er ihnen nicht gezeigt hatte.
Freute sich. Sie haben ihm Gaben gebracht, Geschenke gebracht vom König, denn er hatte von dem Wunder gehört, das geschehen ist.
Und dann gingen sie wieder weg. Kaum waren sie weg, da kam der Prophet Jesaja.
Herr König, Gott hat mich gesandt.
Wer waren diese Männer in deinem Haus? Wo kamen sie her? Wofür sind sie gekommen? Oh, die kamen von weit. Ich habe ihnen alles gezeigt.
Ja, ich habe mich gefreut. Dies, was sie mir gegeben haben, dies habe ich ihnen gegeben.
Und da sagt der Mann Gottes,
der König, Gott wird in seinem Zorn über dieses Haus kommen.
Das Volk wird hinweggeführt werden nach Babylon. Deine Kinder werden in die Welt gehen. Sie werden Sklaven im Hause des Königs von Babylon sein.
Du wirst alles verlieren.
Und der König sagte, es geschehe, es ist gut so, es geschehe, wie der Herr gesagt hat.
Man fässt sich an den Kopf und sagt, ist dieser Mann verrückt? Ist er nicht klar im Kopf? Der hätte doch auf die Knie fallen müssen und sagen, Gott, was ist geschehen? Vergib mir.
Nein, es ist gut so. Er sagt, es ist gut, dass wenn dies auch geschehen wird, ich werde ja noch Frieden haben, solange ich lebe. Das geschieht nach meinem Tode, dass das Volk Gottes dahin geführt wird, dass meine Kinder zu Sklaven da werden und in die Welt gehen, dann bin ich ja tot. Wie ist solches möglich?
So abgestumpft war dieser Mann.
Das Erste, Gott sandte den Propheten Jesaja. Geh und frag ihn, wer waren diese Männer?
Wo kamen sie her? Was wollten sie?
Was hat dieser König falsch gemacht,
der Hiskia? Die Tatsache, dass das Wunder geschehen war, war durch den Mann Gottes. Gott hatte ihn den Propheten geschickt. Was Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht trennen. Da war ein Verhältnis zwischen diesem Mann und dem König. Was hätte Hiskia tun müssen, als diese Männer die Nachricht bekamen? Das Erste hätte er den Jesaja wissen lassen sollen, den Propheten. Männer von Babel sind hier. Was soll ich tun? Was soll ich ihnen sagen? Wie soll ich sie aufnehmen? Ich habe gar nichts eigenhändig gehandelt. Das Nächste sagt die Bibel, er hat es getan, weil Hochmut in seinem Herzen war. Stolz. Darum hat er eigenhändig gehandelt. Hätte er gleich beten müssen, Herr, was sagst du? Wie soll ich diese Männer begegnen? Was soll ich tun? Vor dem ging er mit diesem Propheten Gottes. Aber jetzt eigenhändig. Er hat sich so gefreut, er war stolz, Ruhm bekommen. Wofür sind sie gekommen? Der nächste Punkt. Sie haben von dem Wunder gehört. Und was hat dieser König getan? Er hat ihm all sein Gold gezeigt, all sein Silbe, all sein Eigentum, die Größe seiner Armee, die neuesten Waffen. Alles hat er ihnen gezeigt. Nur, er hat ihnen nicht von dem Wunder erzählt. Wofür sind sie aus Babylon gekommen? Wegen das Wunder, das geschehen ist. Und er schweigt darüber. Anstatt dass er ihnen sagt, Menschen, ich war todeskrank. Ich wäre jetzt ins Grab. Ich habe aber geweint, zu Gott geschrien. Und nach kurzer Zeit kam der Prophet und sagte, Gott sagt, er hat sich deiner erbarmt. Gott sagt, er hat dir geholfen. Welch eine Gelegenheit, welch eine Chance, um von Gott zu zeugen. Hatte sich Gottes geschämt? War er nicht frei, hat er sich vielleicht gesagt, mit diesen Menschen kann ich kein geistliches Gespräch sprechen. Mit diesen Menschen, diesen kann ich nicht sagen von Jesus oder von Gott oder von Jehova. Ihnen kann kein geistliches Gespräch führen mit ihnen. Das war seine Sünde. Hat er sich Gottes geschämt? Und sagt, es ist leicht, über Gold und Silber zu reden, wie das Geschäft läuft. Es ist leicht, über die Armee, die neuesten Waffen, Kriegeswaffen, über Wind und Wetter zu reden, als über die Tatsache. Er hat nicht sein Zeugnis gegeben. Und dadurch ging es falsch im Leben dieses Königs. Er hat noch 15 Jahre gelebt. In diesen 15 Jahren hat er noch einen Sohn bekommen. Und dieser Sohn hieß Manasse. Der Name seiner Mutter wird auch genannt. Und die Name der Mutter bedeutet, ich habe mein Wohlgefallen an dir, mein Kind. Ich habe mein Wohlgefallen an dir. Viele Eltern gibt es. Die Kinder sind einfach ihr Ein und Alles. Ob sie auf dem Weg zum Himmel sind oder auf dem Weg zur Hölle. Man wird lieber Gott den Rücken kehren, vom rechten Weg abgehen, nur der Kinder halten. Anstatt dass man sagt, Kind, denk an Gott, denk an den Tod, leb das rechte Leben. Und die Kinder werden können uns zum Götzen werden. Und die Mutter sagte, Manasse,
Ich habe meine Freude, mein Wohlgefallen an dieses Kind. Und sie sagen, er wurde der Böseste, der Schlechteste, der gräuelhaftigste König in Jerusalem. Der hat heidnische Altäre gebaut, Baaltempels gebaut. Wie der gottlose König Ahab, der Isabel zur Frau hatte, hat er wieder aufgerichtet. Er hat Wahrsage beherbergt. Wahrsage lebten um ihn herum. Magische Menschen. Er betete die Himmelschar an. Sonne, Mond und Sterne. Die betete er an. Natürlich heute sagt man, was ist damit verkehrt? Gibt es ja viele, die beten die Sonne an. Die baden sich ja in der Sonne. Die liegen und beten die Sonne an. Horoskopen. Selbst im christlichen Abendland. Wer liest die Zeitung nicht? Horoskop? Was deuten die Sterne? Gottlose Sachen, Gräueltaten. Dadurch kommt man im Banne des Satans. Darum sieht es so aus, wie es aussieht. In der Welt. Und das tat der Hiskia. Ganz bös war er. Er lehrte die Menschen zu sündigen. Wer möchte, kann zu Hause das zweite Buch der Könige lesen, Kapitel 20. Und im Chronik auch. Kann man lesen von diesem Mann, alles, was er getan hat, seine Gräueltaten. Zu sagen, er war nicht einmal, nicht nur so schlecht wie die Heiden, er war noch schlechter als die Heiden. Schlimm, wenn Christen fallen. Schlimm, wenn Gottes Volk fällt. Wir werden nicht nur so schlecht wie die Heiden, sondern schlechte. Darum schreibt Paulus an die Korinther. Er sagt, unter euch findet man Sittlosigkeit. In solchem Maße, wie man es nicht einmal unter den Heiden findet, eine eure Männer hat seine Schwiegermutter oder Stiefmutter, seine Stiefmutter, nicht Schwieger, Stiefmutter zur Frau genommen. Er sagt, das findet man nicht einmal unter den Heiden. Wenn religiöse Menschen fallen, dann fallen sie tief. Kann man nicht glauben. Und die Frucht aus seinem Leben war Manasse. Als er nach 15 Jahren starb, wurde Manasse König. Und Manasse war 12 Jahre alt. Also ist er in diesen 15 Jahren geboren. 3 Jahre nach dem leiblichen Wunde. Und dann sagte Gott, ich will ihn jetzt verlassen, auf das kund werde und ans Licht kommt, was in seinem Herzen ist. Versteht ihr das? Gott sagt, nun lasse ich diesen Mal allein. Ich will, dass ans Licht kommt, dass offenbart wird, was an seinem Herzen ist, in seinem Herzen ist. Freunde, es gibt Zeiten, wo Gott sagen kann, nun lasse ich dieses geschehen. Nun kann dieses Unglück, dieses tragische oder dieser finanzielle Verlust geschehen, sodass ich aufdecken kann, was im Herzen dieser Menschen ist. Und dann kommt es ans Licht. Dann sieht man, die dienen Gott nicht, die dienen das Geld. dann sieht man, diese dienen Gott nicht, die dienen sich selbst.
Auf das kund würde, was in ihrem Herzen ist.
Lieben Freunde, die Zeit geht dahin. Ich werde bald schließen. Mit bald habe ich nicht gesagt 5 Minuten oder 15. Können wir einen Augenblick stoppen und dass ein jeder sich prüft, was ist in deinem Herzen? Worum geht es in deinem Leben?
Gott lässt Sachen geschehen, die wir nicht verstehen können, nicht begreifen können.
Er sagt, das tue ich, sodass ans Licht kommt, was in deinem Herzen ist.
Was steckt alles in unserem Herzen? Was liegt da begraben? Was ist in unserem Herzen verborgen?
Und dann kam es ans Licht, da ist Hochmut. Und dann ist dieser Mann, dieser König gefallen. Ich sage nicht, dass es verkehrt war, dass Gott ihn geheilt hat. Gar nicht. Aber aus Dankbarkeit hätte er nur für Gott leben sollen. Und ein Mensch, der solch ein Erlebnis hatte mit Gott, der hätte nie abtrünnig werden sollen. Hätte sich nie von Gott wenden sollen. Was hat Gott dir nicht alle schon getan? An Treue, Liebe, Güte erwiesen. Vor wie viel Unglück hat er dich nicht bewahrt? Und was ist der Dank dafür? Sollte es nicht sein, Herr, mein Leben gehört dir und nur für dich. Du hast mich vom Tode errettet und nun lebe ich nur für dich. Nein, er lebte für sich selbst. Sie sagen, in Jerusalem, an allen Orten floss das Blut. Es war schlimm. Denk an Frankreich, in Paris war es Louis XIV., der die Christen geschlachtet hat wie die Ziegen und Schafe, dass das Blut floss. Und so war es mit diesem König. Der hat unschuldiges Blut fließen lassen. Da denkt man unwillkürlich an all die Abgetriebenen in dieser Zeit. Millionen Menschen. Der Hitler soll 6 Millionen Juden umgebracht haben. Heute rechnet man in der Welt, vor Jahren rechneten sie, dass in der ganzen Welt circa 60 Millionen unschuldige Kinder ermordet werden, getötet werden. Das weiß nur Gott. Denk nur mal an China und so weiter. Nun, lieben Freunde, wie sieht's aus bei uns? Er hat Zeichendeute gehabt, Wahrsage um sich. Er hat auf Vogelgeschrei geachtet. Er war abergläubisch. Wir wissen ja, was Aberglaube ist. Läuft eine Katze über den Weg, ob sie schwarz ist oder was, das hat eine Bedeutung. Kommt eine Spinne von oben herab, hat eine Bedeutung. Was man doch nicht alles zum Götzen macht, wenn man Gott nicht dient, kann man Steine, Tiere, Fische und fast nicht alles anbeten. Aber lasst uns mal nun die Götzendiener fahren lassen und selbst an den Kragen fassen, wie sieht's aus in meinem Leben. Und dass wir beten, Herr, bring ans Licht, was in meinem Herzen ist. Lassen wir mal alle vergessen, wenn wir sterben, hier ist meine Frau. Ich glaube nicht, dass wir zusammen ins Sarg gehen werden. Ich hoffe, dass ich zuerst ins Sarg gehe. Ich sage, Frau, ich werde Gott dankbar, wenn er dich nicht nimmt. Es ist besser, wenn der Mann hier stirbt. Nun, er macht es, wie er es will, nicht wie wir es wollen. Und sein Wille geschehe. Aber es ist oft schwer für die Männer, wenn sie zurückbleiben. Sagte ich, wenn meine Frau nicht mehr da ist. Ich habe was auf dieser Reise gesagt und ich weiß, das ist eine gefährliche Sache. Das darf man eigentlich in Europa nicht sagen. Wer wird meine Schuhe denn noch binden, wenn die Frau nicht da ist? Wir haben einen Erzbischof in Südafrika, der Tutu. Der hat gesagt, Mandela, er hatte sich ja geschieden von der zweiten Frau. Die erste ist er geschieden, die war verbittert. Er hatte, ich glaube, 6 Kinder und die Kinder waren voller Bitterkeit und Groll, dass der Vater sie so schändlich im Stich gelassen hat. Dann hat er die Winnie geheiratet. Das war auch eine, die nicht ohne ist. Die hat auch Haare auf die Zähne. Und dann hat er sich mit der getrennt. Und dann hat der Erzbischof gesagt, Mandela, Bruder, jetzt ist Zeit, dass du eine Frau bekommst, die dir deine Pantoffel unter dem Bett herausholen kann. Da war Holland im Brand. Das war eine schlimme Sache. Er musste in alle Welt um Entschuldigung bitten. Das ist ein feministisches Zeitalter. Und er musste um Entschuldigung bitten. Ist das, wofür man eine Frau hat? Ach, natürlich, ihr Schwestern, wir ehren euch mehr, als nur, dass ihr nach den Pantoffeln schaut. Aber es ist ein feministisches Zeitalter, das wissen wir ja. Die Mutter meiner Kinder ist auch eine Frau, eine Feministin. Und ich habe 6 Töchter. Denkt euch mal, in welchem Zeitalter ich lebe. Aber so schlecht sehe ich doch nicht aus, ne? Ne, sag ich. Mein Schwiegersohn ist hier, der ist ein Bub, die sagen, ne. Oh, oder was, jetzt bin ich durcheinander, die verschiedenen Sprachen. Ja, ob es nun Mann ist oder Frau, lasst uns unsere Herzen jetzt prüfen, wie sieht's aus, was steckt alles im Herzen. Wenn da was ist, was der Geist Gottes uns zeigt, lasst uns die Zeit auskaufen jetzt und die Sache in Ordnung bringen. Sünde ist wie Zement, Beton. Je länger man das lässt, desto härter wird es. Am besten ist es, wenn man die bereinigt, bekennt, in die Beichte geht, während es noch weich ist. Die Engländer sagen, hit the iron while it's hot. Schlag das Eisen, wenn es noch warm ist. Dann bräuchte es sich am leichtsten. Komm, wir prüfen mal jetzt schnell unsere Herzen. Wie sieht's dort aus? Die Frauen, die reinigen die Häuser, wischen den Staub, schön reinfegen. Ist gut, dass wir nicht im Schweinestall leben. Aber wie sieht das Herz aus? Wann zuletzt hast du dein Herz gefegt? Wann zuletzt hast du dein Herz gereinigt? Du wirst mir doch nicht sagen, dass 10, 20, 30, 40, 50, 60 Jahre vergangen sind und hast noch nie dein Herz gereinigt? Noch nie deine Sünden bekannt? Warst noch nie in die Beichte? Und gesagt hast, Herr, schaff in mir ein reines Herz. Weg mit allem Stolz, Hochmut, alles Verkehrte. Nimm das hinweg, Herr, ich will dein Eigentum sein, sodass der Segen Gottes auf dich ruhen kann und auf deine Kinder. Sei nicht so verstockt und so abgestumpft wie der Hiskia, der sagt, gut, solange ich im Frieden stäbe und wenn meine Kinder auch weggeführt werden und Jerusalem nach Babylon, das geschieht nach meinem Tode. Wir sollten ein bisschen mehr Sinn und Verstand haben. Denk auch an deine Frau und deine Kinder. Deinetwegen können die gesegnet werden und deinetwegen können sie den Segen verlieren. Und wie wirst du vor Gott dann bestehen? Der Tod kommt. Hebräer 9, 27, das Gesetz, dass der Mensch einmal stirbt, danach das Gericht. Dann geht Gott mit uns ins Gericht wegen das Falsche und die Sünden in unserem Herzen und in unserem Leben. Lasst uns lieber heute ins Gericht gehen, uns selbst richten, sagen, o Herr, ich komme, ich bekenne dir. Ich habe nicht gelebt, wie ich leben sollte.
Mein Leben war nicht das, was ich sollte. Ich habe gelogen. Ich habe geheuchelt. Ich hab Groll und Hass, Neid, Eifersucht gehabt in meinem Leben. Ungeduldig, Zorn.
Reinige mich davon, o Herr. Wir haben gesungen, dass das Blut des Lammes uns reinwaschen kann. Wie schön, wenn der Mensch auf dem Heimweg ist nach Haus und weiß, Gott hat es mir vergeben, hat mich gereinigt. Nun hast du dein Haus denn bestellt und bist bereit, den Tod in die Augen zu sehen. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir nun für diese Abendstunde, die du uns geschenkt hast, dass wir uns um dein heilig Wort sammeln konnten. Wir waren heute Abend noch nicht in ein Klagehaus. Keine ist gestorben hier unter uns, keine Beerdigung. Aber es war auch kein Bierfest und kein Trinkfest. Aber wir sind still geworden und haben uns um dein heilig Wort versammelt. Nun, wirke weiter in unsere Herzen, dass der Freude im Himmel sei. Und erforsche unsere Herzen. Gehe bis in die tiefsten Tiefen unseres Wesens, unseres Daseins. Und wenn da etwas steckt und etwas ist, was nicht in Ordnung ist aus der Vergangenheit, dass wir das so schnell wie möglich bereinigen zu deiner Ehre. Amen.